Also die Union wäre wahnsinnig, wenn sie jetzt im Wahlkampf an dieser Brandmauer irgendwie rumkratzen und rütteln würde. Das sehe ich auch nicht. Ich meine, wir haben schon mal erlebt, dass Rechtspopulisten in der Regierung beteiligt waren in Deutschland, in Hamburg, ja, in deiner schönen Stadt. Gab es die Schildpartei und die waren super gehypt, waren quasi im Mittelpunkt des Interesses und am Ende haben sie sich selbst entzaubert und zerlegt und sind weg und heute ist Richter Schill in den Favelas von Rio, ja, und tritt in Trash-TV-Talkshows auf. Also die sind weg, weil sie es einfach nicht gebracht haben.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Gestern haben wir uns, wie immer am Freitag, ausschließlich mit Hamburg beschäftigt. Am Wochenende gibt's ein bisschen mehr, also den erweiterten Blick auf das große Ganze. In diesem Fall heißt das die anstehende Bundestagswahl und die entsprechenden Entwicklungen. Einige würden sogar sagen, die entsprechenden Verwerfungen. Brandmauer, Österreich, Umfrageergebnisse, Alice Weidel und Elon Musk. Puh, ist eine Menge los. Das alles besprechen wir jetzt mit Jörg Quos aus der Funke Zentralredaktion in Berlin. Guten Morgen, Jörg.
Hallo Marcel, guten Morgen nach Hamburg.
So dieses Motto, man surft so locker in das neue Jahr rein, das können wir ja wohl vergessen. Die Nadel ist am Anschlag, was die politischen Themen und Aufreger angeht.
Nee, locker reinsurfen, das können wir leider vergessen. Wir stehen jetzt kurz vor einer Bundestagswahl. Wir kriegen einen neuen amerikanischen Präsidenten, wir haben einen Krieg und ziemlich viel aufgeregte Themen. Torten fliegen durch die Gegend, also Ruhe ist nicht, wir sind unter Volllast im Betrieb.
Das kann man so sagen. Und vielleicht, Jörg, das ist jetzt ein bisschen, also vielleicht ist es nur so ein kleiner Seitenschwenk, aber die Welt ist auch ein bisschen durchgescheppert. Vorgestern ging dieses Foto um die Welt, darauf zu sehen, Donald Trump flüstert während der Trauerfeier für Jimmy Carter Barack Obama etwas ins Ohr und dieser lacht über die Bemerkung von Trump. Obama und Trump verhalten sich wie zwei Menschen, die noch normal miteinander umgehen. Also mein Weltbild ist irgendwie langsam wirklich im Magen.
Ja, aber was soll der arme Barack Obama auch machen? Ja. Jetzt ist er da schon lange neben dem Trump. Da kann er nicht nur immer wie so ein Trauerkloß gucken. Das macht ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er eben einen schlechten Witz erzählt. Und Barack Obama hat aus Höflichkeit gelacht. Es sind ja schon Lippenleser unterwegs, die auf X die irrsten Theorien jetzt verbreiten, was die sich gesagt haben. Auch wir versuchen rauszukriegen, was es denn war, aber ich glaube mal, es war jetzt kein weltbewegendes Gespräch.
Lass uns mal zum Tagesgeschäft kommen, mit einem Zitat von Robert Habeck anfangen. Der hatte diese Woche hier in Hamburg beim Abendblatt einen Auftritt. Er wurde ausführlich von Lars Haider interviewt und hier ist Habecks Meinung zur FDP und besonders der Schlusssatz, finde ich, ist daran, der ist schon gut.
Ich glaube, Deutschland braucht eine liberale Partei. Das gehört zu Deutschland dazu und die FDP kann auch ein gewisses Spektrum abdecken, das andere Parteien so einfach nicht erreichen können, nicht ausgeschlossen. Man kann sich ja auch als Partei immer, wie soll ich sagen, öffnen, neu erfinden, neu aufstellen. Aber es gehört dann eben auch dazu, so meine ich, als Partei der demokratischen Mitte, dass man nicht nur verantwortungswillig, sondern auch verantwortungsfähig ist. Und das muss ich jetzt leider in der Härte sagen, das hat die FDP eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Aufstellung, unter dieser Parteiführung nicht regierungsverantwortungsfähig ist. Und so muss sie dann mit den Konsequenzen leben, um sich vielleicht danach nochmal neu zu erfinden und wieder zu der Notwendigkeit, die wir eigentlich haben, einer liberalen Partei zu werden. Aber so im Moment ist das, sind die zunächst zu gebrauchen.
Zunächst zu gebrauchen. Also das ist dieser typische Habeck-Sound, aber macht er ja gut, aber bei dir nachgefragt, braucht Deutschland eine liberale Partei und schafft es die FDP noch irgendwie über 5%?
Ja, willkommen im Wahlkampf, Robert Habeck, sag ich mal. Man muss sowas sagen über den politischen Gegner. Wir könnten es trefflich darüber streiten, ob jetzt wirklich nur die FDP schuld war am Ampel aus oder vielleicht, ob es nicht auch das vermurkste Heizungsgesetz von Robert Habeck war, dass diese Regierung schneller beendet hatte, als alle geglaubt haben. Die FDP ist tatsächlich jetzt in einer extrem schwierigen Lage, irgendwo bei 3%. Aber meine Erfahrung ist, dass sie es am Ende immer irgendwie auf der letzten Rille schaffen, diese 5,1% zu holen. Diese Luft ist noch drin in den nächsten 44 oder 43 Tagen, die wir noch haben. Christian Lindner ist ein Kämpfer, ein super erfahrener Wahlkämpfer. Und ich würde die FDP noch nicht abschreiben. Aber dass sie irgendwo bei 13-14% landen, wo sie schon mal waren, das ist ausgeschlossen. Es wird wieder ein Hängen und Würgen, knapp raus aus der Todeszone zu kommen. Da bin ich mir sicher.
Wenn wir schon über Umfragewerte sprechen, Jörg, dann musst du mal eins erklären. Dieses Fenster für die Aufholjagd von Olaf Scholz, das schließt sich doch langsam oder liege ich völlig falsch?
Ja, das schließt sich natürlich. Wir sehen steigende Zahlen, langsam steigende Zahlen bei der SPD, aber es fehlt einfach noch wahnsinnig viel zu den Werten, die wir bei der Union sehen, 31-32%. Wobei ich das Interessante finde, eigentlich müsste doch jetzt auch die Union noch steigen. Ja, aber die Union stößt bei diesen 32 irgendwo an die Decke, da tut sich nichts. Ja, also da ist das Potenzial offensichtlich jetzt ausgeschöpft und wir haben jetzt eine neue Umfrage von INSA, da ist die AfD jetzt über 20 gegangen, 21, über 21,5 sogar. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie weit geht es da noch? Es gibt Meinungsforscher, die sehen dann Potenzial noch von 6-7%. Ja, das wäre dann immer noch nicht 32, aber es käme schon ziemlich nah ran. Und das ist das Problem für die Union. Und dass Olaf Scholz das aufholt, ich kenne niemanden, der daran glaubt, außer Olaf Scholz und seine Leute.
aber wie geht denn die Rechnung, damit man es mal versteht? Also, oder andersrum, die SPD, würde ich mal sagen, geht doch definitiv nach vorne und sagt, wir stellen den Kanzler, wenn sie auch irgendwie einfach nur eine rechnerische Mehrheit bekommen, oder? Weil es geht doch Olaf Scholz nicht darum, am Ende mit seiner Partei die Eins zu sein, sondern es würde ihm doch wahrscheinlich schon reichen, wenn er sagen kann, ja, denn wir sind zwar nur die Zwei, aber rechnerisch reicht's mit den Grünen, wir machen jetzt trotzdem weiter.
Ja, klar. Das gab's ja. Ne? Ja. Die SPD hat ja schon öfter Kanzler gestellt. Die CDU besaß mit einer Riesenmehrheit da und die SPD hat regiert. Ja? Also das kennen wir. Aber das muss ja auch rechnerisch passen. Ja? Und Rot-Grün reicht halt einfach noch über weitem nicht. Und wie gesagt, auch die AfD ist ausgeschlossen, die FDP ist ausgeschlossen. Also wir nehmen jetzt mal 16% SPD oder 15% und 12% Grüne. Reicht nicht.
Nee, ja,
und dieser Sturmlauf, den sehe ich noch nicht jetzt die nächsten Tage. Also rechnerisch ist das Ding verloren.
Wir haben in den letzten Tagen ja über das, was du eben gesagt hast, ausgeschlossen mit der AfD, ja des Öfteren, ich sag mal, in den Medien, in Interviews gesprochen, weil es gibt ja im Moment so ein Beispiel, und zwar Österreich, wo man sagt, sind da jetzt rote Linien überschritten? Ich weiß, man kann das nicht hundertprozentig vergleichen, weil die FPÖ ja schon in Regierungsverantwortung in Österreich war, aber trotzdem, rote Linien, sogenannte Brandmauer. Lass uns mal eine eindeutige Aussage hören von einem der führenden Köpfe der ÖVP, Christian Stocker, beim ZDF vor der Wahl.
Wir haben es vor der Wahl gesagt, dass der Bundeskanzler, und er hat das ganz deutlich gesagt, mit Herbert Kickl keine Koalition bilden wird. Das gilt für die Volkspartei. Das war gestern so, das ist heute so, das wird auch morgen so sein.
Also solche deutlichen Aussagen hören wir in Deutschland ja von den meisten Politikern ständig. Das war ja das, was du eben angesprochen hast, oder?
Richtig, die Brandmauer gegen die AfD ist rhetorisch, steht die, wie eine Eins. Und jetzt müssen wir ganz genau hinschauen, wie lange die steht. Ja, in Österreich ist sie geschliffen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, alter Spruch von Konrad Adenauer, ja. Gilt offensichtlich auch in der österreichischen Politik. Ja. Und wir werden jetzt wie in so einem Labor auf so einem kleineren Level mal sehen können, was passiert mit einem Land, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin aus der ganz rechten Ecke kommt. Also die Union wäre wahnsinnig, wenn sie jetzt im Wahlkampf an dieser Brandmauer irgendwie rumkratzen und rütteln würde. Und das sehe ich auch nicht. Da sind Merz und Söder sehr klar. Ja. Aber am Ende muss man natürlich auf die Zahlen gucken. Ja. Mhm. Und dann wird regiert.
Das dumme Geschwätz von gestern, das passt natürlich hervorragend zu der Aussage von Christian Stocker aus dieser Woche.
Seit gestern stellt sich die Situation anders dar und das hat auch der Bundespräsident so betont. Es geht daher jetzt nicht um Herbert Kickl oder um mich, sondern es geht darum, dass dieses Land gerade jetzt eine stabile Regierung benötigt.
Ja, und das, was du von Söder und von Merz eben gesagt hast, das erlaub mir bitte noch einen O-Ton gleich hinten ranzuhängen, und zwar von Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, diese Woche bei Lanz. Und dann können wir das, glaube ich, schön abrunden.
Dieses Risiko sehe ich überhaupt gar nicht. So viel Vertrauen habe ich nicht nur zu meiner Partei, sondern auch zu unserer Schwesterpartei CSU, dass die Haltung in der Bundespolitik zur AfD eine völlig geklärte Haltung ist und unmissverständlich klar ist, dass wir mit dieser Partei definitiv keine Verantwortung in Deutschland übernehmen werden.
Jörg, gehen wir mal davon aus, dass er es ehrlich meint. Also das würde ich ihm sofort unterstellen. Ja. Die sind davon überzeugt.
Ich nehme es ihm ab.
Ne?
Ich nehme es ihm ab.
Aber die Realität, du hast es angedeutet, könnte ja irgendwann anders aussehen. Und die These, die ja auch, ich sag mal, durch das Land geistert, geht ja wie folgt. In den nächsten 4 Jahren kriegen die Parteien der Mitte es wieder nicht auf die Reihe. Und dann liegt die AfD möglicherweise bei 30% bei der nächsten Wahl 2029. Du erinnerst dich an Sigmar Gabriel, der das ja schon so warnend am Anfang letztes Jahr, glaube ich, bei Frau Maischberger gesagt hat oder Karin Miosga, weiß ich nicht mehr genau. Wie soll dann eine Regierung in Zukunft gebildet werden, ohne die AfD einzubeziehen? Und dann müssen die Leute ja Kreide fressen. Es geht ja gar nicht anders, oder?
Naja, also wir haben ja im Augenblick Verhältnis, wenn es jetzt zu einer Mehrheit, also Friedrich Merz liegt vorne, nehmen wir mal an bei der Wahl, dann kann er mit der SPD in jedem Fall eine stabile Regierung bilden. Und wenn es dann da auch noch nicht reicht, gegen die rechte Brandmauer, dann müsste halt vielleicht noch die Grünen dazu nehmen. Das fände er zwar schrecklich und Söder würde kotzen, aber es gibt eine demokratische Mehrheit gegen die AfD. Mhm. So, Punkt. Und die ist so groß, dass sie auch in 4 Jahren noch da sein sollte. Aber ich glaube, entscheidend ist, wie funktioniert diese Regierung in 4 Jahren? Also wenn, es muss allen klar sein, wenn die nächste Regierung, eine demokratische Regierung, es nicht schafft, überzeugende Politik abzuliefern, ja, und den Populisten die wichtigsten Argumente wegzuschießen, dann haben wir ein Problem, aber mein Grundvertrauen in unsere demokratischen Kräfte ist noch so groß, dass das gelingen sollte, ja, dass sich eine dass die künftige Bundesregierung es schafft, eine derart solide Politik abzuliefern, dass es sich nicht so darstellt, dass wir dann 4 Jahre später eine absolute Mehrheit bei der AfD haben.
Ja, absolute Mehrheit, also das würde ich jetzt auch nicht sehen. Ich komme nochmal von der anderen Seite, weil ich finde, dieses Thema sollte man ja, ich formuliere es mal so ehrlich wie möglich auch behandeln. Man muss sich ja auch gelegentlich fragen, ist das eigentlich eine echte Demokratie, einem so großen Teil der Bevölkerung auf Dauer den Zugang zu politischen Entscheidungen zu verwehren? Das ist ja auch die Diskussion in Österreich jetzt gewesen. Da habe ich einen ehemaligen Spiegel-Korrespondenten beim Deutschlandfunk morgen gehört, der sagt, wen auch immer er spricht in Österreich, ob Freunde oder Bekannte, hat er so sinngemäß formuliert, alle sagen immer, ja, irgendwie ist das aber auch nicht richtig, jemand, der so viele Stimmen hat, konsequent von der Regierung auszuschließen. Ich finde, da ist irgendwas dran.
Ja, die Debatte wird geführt. Ich sehe den Punkt. Ja, und das ist ja auch ein Grund dafür, dass die AfD stark wächst, weil die AfD-Anhänger spüren, wir kommen hier nicht ran und das hat schon so einen Schneeballeffekt. Ja. Ja, also, und ich glaube, das wird in den Parteien auch so gesehen. Vielleicht muss man nicht gleich in der Bundesregierung starten mit einer AfD-Regierung. Ja, also vielleicht ist es tatsächlich erstmal ein Bundesland, wo die AfD dann am Ende vielleicht durch die politische Situation und durch die Wahlen tatsächlich die Lage versetzt wird, zu regieren. Und da müssen wir mal gucken, was passiert. Ich meine, wir haben schon mal erlebt, dass Rechtspopulisten in der Regierung beteiligt waren in Deutschland, in Hamburg, ja, in deiner schönen Stadt. Ja, du hast recht. Gab es die Schildpartei und die waren super gehypt, waren quasi im Mittelpunkt des Interesses und am Ende haben sie sich selbst entzaubert und zerlegt und sind weg. Und heute ist Richter Schill in den Favelas von Rio, ja, und tritt in Trash-TV-Talkshows auf. Also die sind weg, weil sie es einfach nicht gebracht haben. Und das wäre meine Hoffnung für den Fall, dass die AfD irgendwo mal in einem Bundesland regiert, dass sie am Ende sich entzaubert, weil sie tatsächlich ja keine Lösungen anbietet. Ja. Das soll ja alles bleiben, wie es ist. Ja, Verbrenner fahren wir, Klimawandel wird geleugnet, russisches Gas soll man billig einkaufen. Also das ist die versprechen ja so eine Wohlfühlpolitik, die kein einziges Problem richtig löst. Ach so, und die Ausländer noch alle rausschaffen. Ja? Ja. Also so einfach darf man sich in der Politik nicht machen.
Ja, und dann kommt noch etwas hinzu, finde ich, so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Das ist, glaube ich, auf Dauer auch vielen Menschen nicht klar zu machen, dass Parteien der Mitte, ich nenne das jetzt mal so, da kann man sich auch drüber streiten, aber Parteien der Mitte, bestimmte Anträge oder Gesetzesvorlagen zurückhalten oder zurückziehen, wenn sie merken, sie würden sie mit der Hilfe der AfD durchbringen. Wenn das so sinnvoll ist, da sagt doch der Bürger irgendwann, Leute, gesunder Menschenverstand, ich möchte, dass die Turnhalle gebaut wird.
Ja, es ist sehr, sehr schwer vermittelbar und vor allem in, wenn man jetzt mal raus aus dem Bundestag geht, in den kommunalen Gliederungen, da gibt es eben jetzt nur einen Schulbau oder keinen Schulbau. Ja. Ja, und da ist mir tatsächlich wurscht, wer jetzt dafür oder dagegen gestimmt hat. Ich will diese Schule. Ja. Da kommt Politik wirklich an die Grenzen des Vermittelbaren. Da gebe ich dir recht. Und das verstehen manche Leute nicht. Mhm. Ja. Zu Recht.
Dann ein Thema, wenn wir das mal abschließen, aber es hat damit eng zu tun natürlich, ist das, worüber wir Journalisten vor allem, vielleicht sind es auch nur wir Journalisten, ich weiß gar nicht, ob da die breite Bevölkerung sich darüber so aufregt, ist natürlich das Thema Alice Weidel und Elon Musk. Als du das erste Mal mitbekommen hast, dass Elon Musk sagt, die AfD ist meine Partei hier in Deutschland, bitte wählt die, was hast du da gedacht?
Der Typ hat keine Ahnung, dachte ich mir. Der hat doch von deutscher Politik hier keine Ahnung. Warum mischt er sich da ein? Und es hat ja leider System. Er ist grundsätzlich offensichtlich ein rechter Hardliner und er unterstützt über alle Länder, wir sehen es in Italien, anderen Ländern auch, einfach die rechten Kräfte, ohne Ahnung zu haben, für was sie stehen. Und ja, das ist in höchstem Maße übergriffig und ärgerlich, aber wir müssen damit umgehen.
Nun lief vorgestern bei X dieses Gespräch zwischen Alice Weidel und Elon Musk. Ich habe einen ganz kurzen O-Ton rausgeholt und bitte nicht wundern, das lief über Kontrapunkt mit Übersetzung. Deswegen hören wir eine andere Stimme als die von Alice Weidel. Aber es ist ein sehr kurzer, prägnanter Satz, der, glaube ich, das Gespräch insgesamt gut zusammenfasst.
Angela Merkel war die erste grüne Kanzlerin.
Also, ich kann das Gespräch natürlich, Jörg, von vorne bis hinten zerpflücken, ist doch völlig klar. Aber was auch hängen bleibt, wenn wir es mal versuchen, von einer anderen Warte zu betrachten, da haben sich zwei Personen ruhig unterhalten, haben sich ausreden lassen. Und was mir aufgefallen ist, ich habe zum ersten Mal bewusst Elon Musk sprechen gehört. Also überhaupt nicht verrückt, der klang ganz sachlich, hatte mit seinen aggressiven Tweets nichts zu tun. Dann hat er auch noch Werbung für Solarenergie gemacht. Also am Ende war es natürlich eine Art Framing, eine so umstrittene Person wie Alice Weidel in so einem Kontext darzustellen.
Ja, also ich habe mich geärgert, dass ich die 70 Minuten nicht genutzt habe, meinen Keller aufzuräumen, weil ich habe in diesem Gespräch nichts Neues erfahren. Ja. Es war ja ein peinliches Angebiedere von ihr an Elon Musk und tatsächlich, gebe ich dir recht, Elon Musk war ja fast schon sympathisch, als sie sagte, in Deutschland kannst du überhaupt nichts lernen, unser Bildungssystem einfach mal so wegkartätschte, sagte er, wieso, ich habe eigentlich gehört, dass das deutsche Bildungssystem ganz gut ist. Ja? Also der hatte schon auch den einen oder anderen richtigen Reflex und er hat ihr, der ganze Sinn des Gesprächs war, er hat ihr eine riesige Bühne geboten, klar, die sie genutzt hat. Deswegen wird ja auch untersucht, ob es sich hier um eine illegale Wahlwerbeunterstützung handelt. Was ich jetzt irgendwie problematisch finde, weil es müssen Gespräche möglich sein. Also da kommen wir jetzt irgendwie in den Wald, wenn man da so beckmesserisch wird. Aber es war einfach eine Wahlkampfhilfe für Alice Weidel, die sie in meiner Warnung überraschend schlecht genutzt hat. Sie hat sich nicht gut präsentiert. Sie war anbiedernd und sie hat Deutschland schlecht gemacht. Und am Ende fiel ihr auch gar nichts mehr so richtig ein, weil sie hat das Gespräch beendet. Ja, also aus meiner Sicht war das ein Flop für sie.
Spätestens als es um den Mars, um die Bevölkerung, also um Menschen auf dem Mars ging, hatte ich mich auch inhaltlich ausgeklinkt.
Glauben Sie an Gott und wann wollen Sie auf dem Mars wohnen und so. Also da wären mir im Interview mit Musk noch ein paar andere Fragen eingefallen. Ja. Also da hat sie sich zumindest journalistisch blamiert und ich war enttäuscht von diesem Gespräch. Ich habe wenigstens einen ordentlichen Aufreger mir erhofft. Gut, jetzt hat es ja auch Hitler zum Kommunisten gemacht. Da werden jetzt kriegen Historiker Schnappatmung, also völliger Unsinn natürlich. Aber sie hat diese Chance für sich, wie ich finde, nicht genutzt.
Ja, und trotzdem, du weißt ja, in diesem Podcast versuchen wir zumindest auch nochmal zu gucken, warum Menschen bestimmte Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehen und nicht dafür Verständnis zu haben, sondern nur zu überlegen, wie könnte man es differenziert auch nochmal betrachten. Und ich finde durchaus angebracht, dass wir Journalisten uns in dieser ganzen Causa auch mal hinterfragen. Und ich komme jetzt mit einem Ausschnitt aus der Sendung von Markus Lanz. Da hat er unsere Kollegin Christina Dunz vom Redaktionswerk Netzwerk Deutschland eigentlich für uns alle stellvertretend etwas gefragt.
Und wäre die Aufregung genauso groß nochmal, wenn Bill Gates die Grünen empfohlen hätte?
Also wahrscheinlich wäre die Aufregung nicht so groß gewesen. Das ist wahr. Ich weiß aber nicht, ob Bill Gates dieses diese Aufmerksamkeit überhaupt bekommen hätte und ob die Klickzahlen
mehr wären. Mal anders spielen.
Ob die
Elon Musk hätte die Grünen empfohlen, wäre dann die Aufregung so groß geworden?
Das ist absurd, weil er das nicht getan hätte. Also das ist jetzt so ein Beispiel, dafür kann ich gar nicht...
Der ist sozusagen der mächtigste Mann im Bereich E-Mobilität, sagt, ich empfehle die Grünen, weil die werden das weiter befördern. Wäre dann die Aufregung so groß gewesen?
Ich glaube, dass der Punkt, einem mit dieser Möglichkeit, sich zu verbreiten, eine Plattform gegeben wird zur Einmischung in den eigenen Wahlkampf, hätte auch für Diskussion.
Aber also mir ist ja völlig klar, was Elon Musk verfolgt, weil er attackiert ja demokratische Länder und eben nicht China oder Russland. Also ich habe schon das Gefühl, er möchte, ja, vielleicht ist er so scharf darauf auf Umbrüche und möchte alles durcheinander bringen und neu aufbauen. Kann sein, dass das seine Agenda ist. Also er hat jedenfalls keine Agenda, die uns unterstützt. Aber ich finde die Frage trotzdem berechtigt.
Ja,
oder siehst du es anders?
Nein, also wenn Bill Gates die Grünen empfohlen hätte, da hätte es auch ein bisschen Gemurre gegeben in konservativen Medien, völlig klar. Aber die große Aufregung hätte es nicht gegeben. Aber man kann jetzt, glaube ich, auch die AfD und die Grünen jetzt nicht so einfach in eine Schublade stecken. Ja, die AfD haben einfach nach erwiesenermaßen wirklich demokratiefeindliche Elemente. Ja, und sie werden in Teilen auch vom Verfassungsschutz aus guten Gründen beobachtet. Ja, das ist auch bei den Grünen nicht der Fall. So, das ist wirklich bei der AfD, es ist ein anderer Fall. Das muss man wirklich sagen. Deswegen ist die Frage, was Musk da durchaus berechtigt. Ich halte von Wahlempfehlungen grundsätzlich nichts. Man sollte sich als Ausländer, egal ob man Amerikaner ist oder Richtung Deutschland nach Amerika, man sollte sich da überhaupt nicht einmischen, Wahlempfehlungen aussprechen. Das ist albern. Das ist der Wähler ist ein Souverän und braucht diese Empfehlungen nicht. Weder von einer Alice Weidel noch von einem Elon Musk.
Ja, und umgekehrt, du sprichst es an, da müssen sich die deutschen Politiker, finde ich, nämlich auch an die Nase fassen. Also Lars Klingbeil hat vor der Wahl in den USA an jede Kamera dort drüben gesagt, wir wünschen uns Kamala Harris. Also das ist dann, finde ich, man muss dann auf seiner Seite auch sauber bei der Debatte bleiben. Also ich glaube, dass wir bestimmte Dinge schlimmer machen, als es eigentlich ohnehin schon ist, dadurch, dass wir einen Hauch Verlogenheit teilweise in den Diskussionen haben. Das ist mein Problem an der Sache. Nicht, dass ich sage, die AfD ist harmlos, im Gegenteil.
Es macht es schlimmer und es ist auch dann auch noch taktisch dumm, denn natürlich haben wir eines Tages, wenn die Wahl so läuft, wie sie läuft, und in dem Fall hat Trump gewonnen, wird auch ein SPD-Bundeskanzler, falls es Olaf Scholz doch noch werden sollte, wird er irgendwann scharf drauf sein, nach Washington eingeladen zu werden und trifft dann genau auf den Präsidenten, den sein Parteichef noch beschimpft hat. Ja? Also es ist nicht schlau, man sollte sich raushalten. Ja?
Zum Schluss, Jörg, wenn du einverstanden bist, noch etwas. Ich nenne das mal Folklore. Ich meine Markus Söder. Ist die CDU und die CSU wieder auf dem Weg, den sie auch bei der letzten Wahl gegangen sind? Also könnte Markus Söder Friedrich Merz den Wahlkampf verhageln?
Also das Potenzial dazu hat er eindeutig. Ja. Er wird nur nicht so dumm sein, es zu tun. Er hat ja letztes Mal gemerkt, das letzte Mal war es ein beinharter Machtkampf, der Union am Ende die entscheidenden Prozente wahrscheinlich gekostet hat. Diesmal wollen sie gewinnen. Aber er wird Friedrich Merz durch seine Art natürlich das Leben schwer machen. Ja? Er hat ja Lust an dieser Provokation. Ja? Und er hat ja Spaß dran. Und Klammer auf, wir haben ja auch manchmal Spaß an, Klammer zu, dass es in der Politik nicht langweilig ist. Nein, im Ernst, er weiß, das ist jetzt die Stunde des Friedrich Merz. Und wenn die CDU baden geht, geht die CSU auch baden. Die müssen jetzt gemeinsam gewinnen. Aber Friedrich Merz kann sicher sein, wenn er Kanzler wird, wird er ganz viel Spaß mit München haben. Das steht fest.
Ja. Und egal, wie beliebt Markus Söder ist, der ist ja auch nicht zu kontrollieren. Du hast schon recht, der muss sich ja selber einfangen. Und ich finde es nur so erstaunlich, wenn jetzt selbst jemand wie Daniel Günther, wir haben ihn vorhin schon einmal gehört, das ist ja ein zurückhaltender, besonderer Mann. Und der geht Söder jetzt auch richtig hart an.
Markus Söder führt diese Diskussion mit sich selbst, weil er ja beide Positionen im Prinzip vertritt. Das ist ja ein geschicktes Stilmittel in der Politik, dass man immer behauptet, dass es eine Gegenposition gibt, um dann sich selbst als Fels in der Brandung darzustellen. Müssen Sie mal darauf achten. Er sagt jedes Mal, es gibt in der CDU Leute, die schwärmen von Schwarz-Grün im Bund. Ich kenne niemanden. Ich auch nicht zum Beispiel. Wenn Sie angucken, was ich zur schwarz-grünen Koalition in Berlin sage, dann ist es, wir müssen in der Lage sein, mit anderen demokratischen Parteien zusammenzuarbeiten. Ich würde nie für ein schwarz-grünes Bündnis werben und sagen, wir können nur mit den Grünen.
Sie haben ja selber eins,
aber
ne?
Ich habe selbst eins und deswegen sage ich immer, ich muss dafür nicht werben, sondern wir regieren einfach erfolgreich und zeigen, dass Schwarze und Grüne das auch zusammen können.
Ja, und dann hat er auch noch gesagt, einfach mal den Mund halten in Richtung Markus Söder. Das lässt sich der Söder ja nicht gefallen. Also da ist ja schon das Konfliktpotenzial, oder? Glaubst du, dass
da haben wir doch schon Schlimmeres gehört. Einfach mal den Mund halten. Da spricht er viel aus der Seele in der CDU. Und natürlich können wir jetzt die Uhr nachstellen auf die Retourkutsche aus dem Süden. Also der wird Markus Söder natürlich nachladen. Und er schießt ja besonders gerne Richtung Berlin. Und dann wird er auch mal richtig kräftig Richtung Kiel schießen. Also da kriegt er noch eine Breitseite ab aus Bayern. Das steht fest. Aber also gemessen an dem üblichen Umgang da zwischen CDU und CSU war das völlig im Rahmen. Und Daniel Günther hat da jetzt nicht irgendwie überzogen. Ja, einfach mal den Mund halten. Gilt für viele in der Politik.
Und vor allem, wir haben damit angefangen und damit hören wir auch auf. Für uns Journalisten sind das ja Festspielwochen.
Ja, es sind Festspielwochen, aber man darf trotzdem... es geht ja um was.
Ja. Ja,
also es ist wirklich wichtig und... mir ist es sehr wichtig, dass wir einen ernsthaften Wahlkampf erleben, ja. Und auch ohne Schaumtorten im Gesicht, ja. Es wurde auch gestern viel Häme verbreitet über diesen Angriff auf Christian Lindner. Ich fand ihn richtig schlecht. Ich fand ihn gefährlich. Wir sollten diejenigen, die sich da jetzt um unsere Stimmen bewerben, die sollten wir nicht angreifen, täglich, mit gar nichts. Ja, die sollten wir machen lassen. Unser Moment kommt in der Wahlkabine, am Wahlzettel. Ja, da können wir Lindner abstrafen, aber bitte nicht mit Torten oder mit sonst was. Fand ich nicht lustig. Und wir brauchen einen ernsthaften Wahlkampf, weil wir stehen wirklich vor super ernsthaften Problemen. Das war noch, die Weltlage war noch nie so ernst in meiner Wahrnehmung wie jetzt.
Das heißt, dieser Spruch, der immer wieder fällt, den Politiker ja auch gerne anbringen. Und ich finde, der stimmt tatsächlich auch, wenn er sich wie eine Floskel an. Lasst uns bitte über Inhalte reden. Der ist wichtig.
Klar. Da stehen wir als Journalisten ja bereit. Ja, aber es muss aus der Politik kommen. Mhm. Ja, und es ist so interessant zu beobachten, wenn wir jetzt die Kampagnen sehen. Ja, also Küchentischgespräch oder Robert Habeck wird an das Siegestor projiziert und so. Oder man erfindet plötzlich so eine 1.000-Euro-Prämie für die Familie so 3 Wochen oder Quatsch, 6 Wochen vor der Wahl. Ja, das ist mir auch nicht ernsthaft genug. Da gibt es Parteiprogramme, die haben 81 Seiten, da steht Gott und die Welt drin. Und jetzt in der Kampagne geht es nur um ganz schnelle Punkte, die gemacht werden müssen, um den schnellen Effekt, um die Umfragen zu bewegen. Da klafft noch ganz schön was zwischen dem Anspruch und dem, was wir gerade erleben. Vielleicht wird es noch besser.
Jörg, ich sag vielen, vielen Dank für deine Einschätzung Richtung Berlin. Bis bald. Ich bin überzeugt und dir und allen Hörern ein wunderbares Wochenende.
Ja. Vielen Dank, das wünsche ich euch auch.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.